Grenzenlos hören, Bayern 2. Radiowissen. Montag bis Freitag die ganze Welt des Wissens. Kurz nach 9 Uhr und 15 Uhr.
Beate kommt zur Therapiestunde. Sie hat eine große Wut auf sich selbst, weil sie dringende berufliche Arbeiten immer wieder aufschiebt und deswegen oft in peinliche und stressige Terminschwierigkeiten kommt. Dem Therapeuten fällt auf, dass sie von sich spricht wie eine strenge Lehrerin über ihre faule Schülerin. Er schlägt ihr deshalb vor, für diese kritische innere Stimme einen Stuhl in den Raum zu stellen und darauf Platz zu nehmen.
Die 35-Jährige setzt sich also auf den leeren Stuhl und fängt jetzt erst richtig an zu schimpfen. Sie sieht hinüber zum anderen Stuhl und wirft der Frau da drüben all ihre schlimmen Fehler an den Kopf. Dass sie faul und unfähig ist, es sich immer zu leicht macht und sich auf ihren Lorbeeren ausruht. Sie wird sehr lebendig auf dem Richterstuhl. Nach einer Weile fragt der Therapeut sie, wie es ihr gerade geht in der Rolle der Richterin. Sie sagt, hervorragend. Sie fühle sich so mächtig und stark und genieße es, Beate runterzumachen.
Diese Übung soll bewirken, dass Beate sich ganz mit ihrer inneren Richterin identifiziert, um sie als einen wesentlichen Anteil von sich zu spüren. Und dass sie diese Richterin einmal all das aussprechen lässt, was sonst nur automatisch oder unbewusst seine Macht entfaltet. Nach einer Weile merkt Beate, dass sie gerade spricht wie früher ihre Mutter. Unnachgiebig, streng und lieblos.
Jetzt ist die Richterin mit einem Mal blockiert. Ihr fällt nichts mehr ein. Also setzt sich Beate wieder auf ihren eigentlichen Stuhl zurück. Der Therapeut fragt sie, wie sie sich jetzt fühlt nach all der Kritik und Entwertung. Beate bekommt feuchte Augen und ihre Stimme wird brüchig. Sie spürt einen Kloß im Hals. Der Therapeut fragt Beate, woran sie der Schmerz gerade erinnert.
Da bricht es aus ihr heraus. Unter Tränen erzählt sie von ihrer Mutter, die oft so erbarmungslos mit ihr gesprochen habe. Ihr wird bewusst, dass sie diesen Teil der Mutter verinnerlicht hat. Sie hat ihn ungeprüft geschluckt, weil sie als Kind keine andere Wahl hatte. Jetzt geht sie selbst so erbarmungslos mit sich um. Zum ersten Mal hat sie das so erfahren und versteht sich jetzt besser. Sie kann die schmerzhaften Erfahrungen betrauern und jetzt auch in Distanz zu der geschluckten Mutter gehen. Sich also abgrenzen und anders mit sich umgehen, als sie es bei der Mutter gelernt hat. Sie sieht ärgerlich hinüber zum Stuhl der Richterin und gibt ihr einen Namen, das Meckermonster.
Die Gestalttherapie nennt ein solches Setting ein Experiment. Die Klientin oder der Klient soll dabei ein problematisches Lebensthema erforschen, erfahren und erleben, anstatt nur darüber zu reden. Ein zentrales Anliegen der Gestalttherapie, erklärt Laura Pearls.
Das Spezifische ist, dass sie nicht wie die Psychoanalyse vergangenheitsbezogen ist. Das heißt, dass man nicht primärly in Erinnerungen herumwühlt, bis man seine eigene Entwicklung und seine eigenen Hemmungen verstanden hat, was alles ein sprachlich-intellektueller Prozess ist, sondern dass wir den Patienten hier in der aktuellen Situation nehmen und die Vergangenheit, die ist immer gegenwärtig in den Gewohnheiten, im Benehmen, in den Erinnerungen, im Ressentiment oder Heimweh.
Laura Pearls gehört mit ihrem Mann Fritz zu den Begründern der Gestalttherapie. 1933 wandert das deutsch-jüdische Psychoanalytiker-Ehepaar nach Holland aus, ein Jahr später nach Südafrika. Fritz baut dort ein Institut für Psychoanalyse auf. Laura arbeitet mit Patienten und experimentiert mit neuen Methoden. Als erstes schafft sie die legendäre Couch ab. Die Patienten sollten ihre Therapeutin anschauen und mit ihr in Kontakt treten können, sagt der Gestalttherapeut Albrecht Böck.
Die Gestalttherapie hat festgestellt, dass der Kontakt die erste Realität ist und dass insofern auch das, was heilsam ist in der Therapie, nicht das Erzählen über, sondern das Gestalten des Kontaktes und das Erzählen im Kontakt ist, indem sich der Klient vielleicht in einer anderen Weise seiner selbst bewusst werden kann, als wenn er nur vor sich hin spricht wie auf der Couch.
Die sogenannte Gestaltpsychologie hat Anfang des 20. Jahrhunderts die These aufgestellt, dass wir Menschen die Welt in sogenannten Gestalten wahrnehmen. Damit ist gemeint, wenn wir eine Gestalt bilden, erfüllen wir eine Wahrnehmung mit Sinn und Zusammenhang. Wenn wir zum Beispiel rot züngelnde Flammen sehen, erkennen wir, dass es sich um ein Feuer handelt und rufen in unserem Gehirn blitzschnell alle Vorerfahrungen ab, die wir damit gemacht haben.
Das ist natürlich individuell verschieden. Die eine denkt an gemütliche Abende am Lagerfeuer mit Gitarre, Rotwein und entspannten Menschen. Dem anderen fällt sofort ein Zimmerbrand ein, bei dem er einmal fast erstickt wäre. Dementsprechend treten bei jedem Menschen auch andere Gefühle in den Vordergrund. Wir alle haben also eine riesige Menge an Gestalten abgespeichert, die immer wieder in den Vordergrund kommen, erklärte Fritz Perls seinen Schülern in Amerika immer wieder.
Immer Gestalt wants to be completed. If the Gestalt is not completed, we are left with unfinished situations.
Jede Gestalt möchte gerne geschlossen werden. Wenn die Gestalt nicht geschlossen ist, leben wir mit unabgeschlossenen Geschichten. Und diese unabgeschlossenen Geschichten werden drücken und drücken und drücken, denn sie wollen geschlossen werden. Wenn du zum Beispiel einen Kampf mit jemandem hattest und wirklich sauer auf ihn bist, dann möchtest du dich gerne rächen. Diese notwendige Rache wird dir immer weiter an der Seele nagen, bis du irgendwann quitt mit ihm bist. So gibt es tausend unabgeschlossene Gestalten. Und diese Gestalten werden in den Vordergrund drängen, die wichtigste zuerst. Wir müssen gar nicht aller Sigmund Freud im tiefsten Unbewussten graben. Wir müssen nur das Offensichtliche wahrnehmen.
In der Therapie geht es natürlich vor allem um die problematischen Gestalten, die uns aufgrund unserer Vorerfahrungen Angst machen und blockieren. Gestalttherapeuten begrüßen es deshalb, wenn solche schwierigen Gestalten in der Therapiestunde in den Vordergrund kommen. Oft braucht es dafür nur einen geringfügigen Anlass. Wenn ein Klient zum Beispiel einen überkritischen Vater hatte, dann wird er sich bei der leisesten Kritik entwertet fühlen und an die Decke gehen. Zum Beispiel, wenn der Therapeut danach fragt, warum der Klient regelmäßig 5 bis 10 Minuten zu spät kommt. Die Gestalt des kritisierten Ichs kommt in den Vordergrund.
Die Heilung funktioniert dadurch, dass Muster, die sozusagen in der Projektion auf den Therapeuten oder auf diese Situation sich entfalten, dass die in gewisser Weise positiv enttäuscht werden. Das heißt, dass der Klient erlebt, dass der Therapeut viel geduldiger ist, als sein Vater oder seine Mutter es gewesen ist. Dass die Therapeutin viel interessierter an dem ist, was den Klienten betrifft und nicht ungeduldig ist, wie vielleicht früher die Lehrer oder wer auch immer entscheidend für die Entwicklung dieses Menschen gewesen ist. Also von daher ist es die korrigierende Erfahrung im direkten Kontakt, die in der gestalttherapeutischen Situation sofort hilfreich ist und sofort ein Korrektiv für problematische vorgängige Erfahrungen ist.
In den 40er Jahren schreibt Fritz Perls das erste theoretische Buch der neuen Therapieform mit dem Titel »Ich, Hunger und Aggression«. Eine wichtige Erkenntnis: Für die seelische Entwicklung von Säuglingen und Kleinkindern sind gute Erfahrungen bei der Nahrungsaufnahme wichtig. Andernfalls entwickeln sie orale Widerstände.
Laura Perls hatte nämlich beobachtet, dass Kinder vor dem Schlucken Zeit brauchen, um die Muttermilch oder ihren Brei im Mund zu prüfen. So können sie schmecken, ob die Nahrung ihnen gerade bekömmlich ist. Wenn sie sich entscheiden dürfen, die Nahrung auch wieder auszuspucken, ohne die Zuwendung und das Wohlwollen der Erwachsenen zu verlieren, dann, so Laura Perls These, sind die Kinder später in der Lage, auch seelische und geistige Nahrung frei auszuwählen und müssen nicht, wie Beate im vorhin genannten Beispiel, eine innere Richterin schlucken.
Ein oraler Widerstand kann auch eine Beißhemmung sein, also ein Mangel an Aggression. Wenn man Aggression im lateinischen Wortsinne als ein auf die Welt zugehen versteht, dann ist sie die Fähigkeit, dem eigenen Organismus das zuzuführen, was er gerade braucht.
Wer durstig ist, trinkt und das Bedürfnis ist befriedigt. Wer sich alleine fühlt, geht in Kontakt mit anderen Menschen. Wer seine Ruhe haben möchte, der geht für sich alleine. Also es geht immer darum, dass etwas, was Bedürfnis ist, was Vordergrund ist, was Gestalt wird, wieder geschlossen werden kann, das Bedürfnis befriedigt werden kann und auf diese Weise der Mensch als eine geistig-seelisch-körperliche Einheit wieder in Einklang kommt, wieder in einen Zustand von Ausgeglichenheit kommt, was eigentlich das Ziel ist.
Um meine Bedürfnisse aber befriedigen zu können, muss ich sie erst einmal spüren und wahrnehmen. Wenn es einem Hund in der Sonne unbehaglich wird, steht er auf und legt sich in den Schatten oder umgekehrt. Genauso ist es nach der Theorie der Gestalttherapie wichtig für den Menschen, immer genau wahrzunehmen, was er gerade braucht. Schlüssel dazu ist die sogenannte Awareness, eine Haltung, die die Gestalttherapie dem Buddhismus entliehen und ins westliche Denken eingeführt hat. Awareness lässt sich übersetzen mit Achtsamkeit oder einer feinen Bewusstheit für den augenblicklichen Zustand meines Körpers, meines Geistes und meiner Seele.
Nur, warum können wir unsere Bedürfnisse oft gar nicht richtig wahrnehmen und dann befriedigen?
Das hängt mit Sicherheit damit zusammen, dass wir alle mehr oder weniger gut erzogen sind. Das heißt, dass uns beigebracht worden ist, was richtig ist und was falsch ist. Und dass schon früh den Kindern abtrainiert worden ist, auf ihre eigenen Bedürfnisse zu hören. Und insofern ist Gestalttherapie ein Prozess, wo man ein Stück seiner Erziehung wieder los wird, um wieder auf sich und auf andere besser zu hören und entsprechend sich zu verhalten.
Und um so sein seelisches Leiden zu lindern.
Um diese Bewusstheit zu fördern, fragen Gestalttherapeuten ihre Klienten deshalb oft, was fühlst du gerade? Was brauchst du gerade? Und was tust du, um zu verhindern, dass du das bekommst, was du brauchst?
Deshalb kümmern sich Gestalttherapeuten meist weniger als andere Therapeuten oder Ärzte darum, mit welcher Diagnose oder mit welchen Symptomen ein Klient zu ihnen kommt. Die Symptome verschwinden von selbst, wenn die Blockaden überwunden sind.
Eine Zeit lang ist der Gestalttherapie vorgeworfen worden, sie würde Menschen dazu ermutigen, nur daran zu denken, ihre Bedürfnisse zu befriedigen und andere Menschen selbstsüchtig als Objekte zu benutzen oder gar zu missbrauchen. Diese Einschätzung hat sich als Missverständnis herausgestellt, denn schon sehr bald hat die Gestalttherapie das dialogische Prinzip von Martin Buber für sich entdeckt. Darin geht es darum, dass das Ich immer auch das Du mit einbezieht. Bubers zentraler Gedanke ist hier, dass der Mensch erst am Du zum Ich wird. Außerdem schärft eine bessere Wahrnehmung für eigene Bedürfnisse auch das Bewusstsein für die der anderen und damit Empathie und Mitgefühl.
1946 und 47 wandern Fritz und Laura in die USA aus. Sie eröffnen Praxen als Psychoanalytiker und entwickeln gemeinsam mit dem Schriftsteller und Pädagogen Paul Goodman und anderen die Gestalttherapie. Das grundlegende Buch dazu entsteht 1951. Ein Jahr darauf gründen sie in New York das erste Gestaltinstitut und bilden die ersten Kollegen aus.
Später zieht Fritz an die Westküste nach Kalifornien. Laura bleibt in New York und leitet das Institut alleine weiter. Die räumliche Trennung spiegelt auch eine Distanzierung in ihrer Ehe wider, auch wenn sie weiter in Kontakt bleiben. Weitgehend unabhängig voneinander entwickeln sich jetzt der sogenannte West- und der Ostküstenstil. Im Westküstenstil treibt Fritz Perls seine Klienten meist in Gruppenworkshops auf dem sogenannten heißen Stuhl in Engpässe hinein, damit sie dort ihre Widerstände erspüren und überwinden und ihre unabgeschlossenen Gestalten schließen. Das führt regelmäßig zu heftigen Gefühlsausbrüchen der Patienten.
My definition of learning is to discover that something is possible.
Meine Definition von Lernen ist, dass man nicht nur Information aufnimmt, sondern entdeckt, dass etwas möglich ist. Ich möchte euch zeigen, wie ihr Mittel und Wege dazu findet. So könnt ihr wachsen und euer Potenzial entfalten.
Laura Perls setzt im Osten dagegen auf die therapeutische Beziehung und auf langsamere kleine Schritte. Ihre Zeitgenossen berichten von ihrer wohlwollenden und wertschätzenden Haltung. Sie hat ihren Patienten offenbar reichlich Zeit gelassen, ihre Widerstände gegen neue Wege aufzugeben, hat zu ihnen eine nährende, zwischenmenschliche Beziehung aufgebaut und hat sie oft über einen langen Zeitraum begleitet.
Lange ist die Gestalttherapie in erster Linie mit Fritz Perls verbunden worden. Dank seines Charismas und seiner Fähigkeit, beeindruckende Therapiesitzungen vor der Gruppe zu inszenieren, ist er bei seinen Selbsterfahrungsworkshops im Kalifornien der 60er und 70er Jahre als Heilerpersönlichkeit verehrt worden. Schließlich ging es in dieser Zeit darum, sich von den engen kleinbürgerlichen Werten zu befreien. Laura hat sich ihm lange untergeordnet und seine Autorität akzeptiert.
Er war der große Mann und ich war jung und ein unbeschriebenes Blatt, kam aus einer kleinen Stadt. Fritz war Berliner und er war im Krieg und er war schon Arzt und Analytiker. Er war 12 Jahre älter und so von Anfang an habe ich ihm den Vorrang gelassen. Und er hatte die Karriere, die unterstützt werden musste. Und er konnte sich auf mich verlassen. Ich habe ihm alles ausgeliefert, alle Ideen oder alle Notizen.
Dann aber hat Laura Perls ihren eigenen Stil entwickelt. Auch wenn sie weniger öffentlichkeitswirksam gearbeitet und auch nicht so viel veröffentlicht hat wie Fritz, hat sie über die Jahrzehnte hin viele Gestalttherapeuten ausgebildet und ihnen ihre liebevolle und unterstützende Haltung weitergegeben. In den letzten Jahren ist auch ihr Beitrag zur Theorie der Gestalttherapie mehr gewürdigt worden. Viele europäische Gestalttherapeuten sehen sich heute eher in ihrer Tradition als in seiner.
Gerald kommt in die Therapie, weil er sich ständig überarbeitet. Er ist zum Workaholic geworden und steht kurz vor einem Burnout. Seine Massagepraxis brummt, er und seine Angestellten genießen einen guten Ruf. Deshalb muss er des Öfteren Patienten abweisen oder auf die Warteliste setzen.
Nachts schreckt er manchmal aus dem Schlaf hoch und dann liegt ihm diese Warteliste auf der Seele. Denn er hat den Patienten gegenüber Schuldgefühle und er macht sich Sorgen, dass es auf ihn zurückfallen könnte, wenn er nicht alle Patienten sofort annimmt. Ganz konkret befürchtet er, dass seine Praxis am Ende pleite geht, weil die Welt es ihm nicht verzeiht, dass er seine Grenzen schützt und nicht mehr arbeitet, als ihm gut tut.
Natürlich weiß der Profi in ihm, dass das unnötige Sorgen sind. Wahrscheinlich steigt der Ruf seiner Praxis sogar noch, wenn sich herumspricht, dass es nicht so leicht ist, bei ihm Behandlungstermine zu bekommen. Aber tief in seinem Inneren gibt es diese Stimme, die sagt, du wirst scheitern, wenn du nicht alle Anforderungen der Welt erfüllst. Und diese Stimme sabotiert ihn.
Der Gestalttherapeut schlägt Gerald vor, Stühle für die verschiedenen Stimmen seines Ichs aufzustellen. Gerald setzt sich zunächst auf den Stuhl des erfahrenen Profis. Der weiß, dass die Zahlen stimmen und dass er sich keine Sorgen machen muss. Dann aber kommt die zweiflerische Stimme in den Vordergrund. Gerald wechselt den Stuhl. Die Stimme jammert voller Sorgen und Ängste und malt die Zukunft in den schwärzesten Farben.
Der Therapeut fragt ihn, ob ihn diese ängstliche Lebenshaltung an eine frühere Lebensphase erinnert. Da fällt Gerald ein, dass er als Kind immer Leistung bringen musste. Die Eltern haben bei durchschnittlichen Schulnoten geschimpft und außerdem erwartet, dass er als Tennisspieler eine Jugendkarriere machte. Ein Satz, den er damals oft zu hören bekam, war: Wenn du nicht alles gibst, wirst du scheitern.
Auf dem ängstlichen Stuhl spürt Gerald zum ersten Mal seit langem, wie belastend der ständige Glaube an das eigene Scheitern für ihn ist. Und er merkt, dass ihn seine übermäßigen Anstrengungen erschöpft haben. Jetzt steigt eine Wut in ihm auf, eine Lust zur Rebellion.
Also nimmt er auf einem dritten Stuhl Platz, der für den rebellischen und lustvollen Gerald steht. Er spricht davon, dass er es satt hat, immer nur angepasst die Erwartungen der anderen zu erfüllen. Er will stattdessen ein wildes Leben führen, seinen 10-Stunden-Tag abstreifen, mal wieder richtig in Urlaub fahren und sich ohne Plan und Ziel einfach treiben lassen, einmal wieder auf ein Rockfestival gehen und vielleicht sogar die Praxis verkaufen und ein neues Leben anfangen.
Jetzt wird er ganz lebendig. Seine Augen leuchten vor Freude, er gestikuliert und hat rosige Backen bekommen. Der Therapeut lenkt Geralds Aufmerksamkeit auf diese körperlichen Zeichen seiner Lebendigkeit, damit er spürt, wie wichtig ihm die Wünsche sind, die er hier gerade ausgesprochen hat.
In diesem Experiment hat Gerald also gelernt, dass seine Versagensängste nichts mit seiner heutigen Realität zu tun haben. Vielmehr sind sie in der ängstlich ehrgeizigen Haltung seiner Eltern verwurzelt. Und er hat auf dem wilden Stuhl mit Körper und Seele erfahren, dass er sich danach sehnt, seine Wünsche zu leben und nicht die der anderen.
Die Gestalttherapie gehört zu den sogenannten humanistischen Therapieverfahren. Ebenso wie die klientenzentrierte Gesprächspsychotherapie, das Psychodrama, die Logotherapie oder die Transaktionsanalyse. All diese humanistischen Verfahren gehen davon aus, dass auch der seelisch leidende Mensch alles, was zu seiner Heilung nötig ist, schon in sich trägt und dass es sich entfalten wird, sobald er in der richtigen Umgebung ist. Diese Umgebung soll im Therapiezimmer entstehen, in dem der Therapeut dem Patienten mit Wertschätzung, Achtung und auf Augenhöhe gegenübertritt.
Deswegen ist ein großer Unterschied zwischen humanistischen Verfahren und zum Beispiel den klassisch verhaltenstherapeutischen Verfahren, bei denen es ja darum geht, dass Störendes verlernt und Produktives oder Positives gelernt wird. Im Gegensatz dazu geht die humanistische Therapie davon aus, dass der Mensch einfach zu sich selber kommen darf und dass eine humanistische Therapie einen Rahmen schafft, in dem diese Entfaltung und Entwicklung möglich ist.
Dass Gestalttherapie mindestens ebenso wirksam sein kann wie zum Beispiel Verhaltenstherapie, haben inzwischen mehrere Studien nachgewiesen. Trotzdem übernehmen Krankenkassen die Kosten für Gestalttherapie nur im Ausnahmefall. Bedauerlich, findet der Gestalttherapeut Albrecht Böck.
Gestalttherapie ist eigentlich viel zu wertvoll, um nur einer kleinen Gruppe von Menschen zur Verfügung zu stehen. Und sie ist so effektiv, dass sie es wirklich mit den jetzt kassenzugelassenen Verfahren locker aufnehmen kann und mindestens ebenso erfolgreich ist.
Die Idee of Gestalttherapie ist, to change paper people into real people.
Die Grundidee von Gestalttherapie ist, dass sich Papiermenschen zu wirklichen Menschen entwickeln. Dass sie lebendig werden und Zugriff auf ihr angeborenes Potenzial bekommen. Dass sie Herr im eigenen Hause werden, ohne einen Rebellen in sich. Dass sie ein Zentrum haben, anstatt aus dem Gleichgewicht zu sein. Ich glaube, dass das inzwischen möglich ist. Und dafür müssen wir nicht Jahre, Jahrzehnte und Jahrhunderte auf der Couch liegen, ohne dass sich etwas Entscheidendes ändert.
For years, decades and centuries without essential changes.
Sie hörten Die Eltern der Gestalttherapie, Fritz und Laura Perls von Ulrich Trebin. Es sprachen Rahel Comtes, Armin Berger und Peter Veit. Ton und Technik Cordula Vanchura, Regie Sabine Kienhöfer. Eine Sendung von Radio Wissen.